Dann lasst uns miteinander beten. Herr Jesus, danke, dass wir heute Morgen hier zusammenkommen dürfen. Danke für diesen Teil unseres Gottesdienstes, wo wir jetzt auf dich und dein Wort hören dürfen. Wir wollen dir danken für die Geschwister Boatesch, die zu Besuch sind, ja, und die in einem weit entfernten Land für dich tätig sind und uns davon berichten. Und wir beten für Christian, dass du ihn segnest und gebrauchst, wenn wir in dein Wort schauen, wenn wir Informationen bekommen. Und wir wollen danken für Menschen, die ja sich rufen lassen. Und wir haben davon gesungen, dass wir auch bereit sind zu gehen. Vielleicht haben wir es leichtfertig gesungen, ohne drüber nachzudenken. Aber ja, ich möchte beten, dass wir uns da wirklich prüfen vor dir, wo der Auftrag ist, den du für uns hast. Hier an unserem Ort, in unserem Land, vielleicht sogar darüber hinaus. Dankeschön, dass du deine Menschen, deine Leute überall hast. So beten wir um deinen Segen. Wollen auch an die denken, die gern hier wären, die jetzt zugeschaltet sind oder vielleicht in Urlaub sind. Segne du jeden Einzelnen. Wir danken für dein Reden an diesem Vormittag. Amen.
Amen.
So, Christian, ich nehme an, du bist bereit.
Wenn das Bild kommt. Ja, ist immer, ich wundere mich immer, dass die Leute hier vorne die Heizung immer so andrehen. Immer wenn ich da vorne stehe, dann wird es einem ganz warm. Und ich bin normalerweise nicht der vorne steht und predigt. Das war auch ganz interessant, als wir beim Betriebsarzt waren, da sagte der, ja, Sie sind ja gar kein Missionar. Sie sind ja kein Theologe, Sie predigen da nicht. Und dann, ja, es war nicht wirklich die Zeit, um ihm das alles zu erklären. Wenn wir so rumkommen in den Gemeinden, da stellt sich immer wieder die Frage, ja, ihr seid jetzt da rausgegangen, ja, wie habt ihr das erlebt, wie ist das, wie ruft Gott einen eigentlich in die Mission und so weiter. Und an diesem Thema möchte ich das gerne heute ein bisschen anknüpfen. Wie ruft Gott einen? Manche denken, man muss da so einen speziellen Ruf haben. Aber ich habe festgestellt, dass Gott eigentlich nicht ungern gegen den Willen des Menschen geht. Er bietet immer an. Und deswegen hatte ich mir gedacht, den Vormittag so in etwa 5 Teile so einzuteilen. Und das erste einmal, wie ruft Gott? Dann ein bisschen, wie hat er uns gerufen? Was hat das für uns in den letzten 2 Jahren? Oder wie sah das aus für uns? Und warum machen wir das eigentlich? Und wie kannst du dich da einbringen? Also das wird auch in einer gewissen Hinsicht, hoffentlich trete ich nicht zu vielen zu arg auf die Füße, aber das passiert uns immer wieder, dass Gott uns da auf die Füße tritt, und das ist gut so. Also, ich sage mal, wie ruft Gott? Das ist immer die Sache, wenn jemand nicht weiß, worauf er wartet, wird er es nie hören. Na, der Bus, auf den man nicht wartet, der kommt nicht. Viele Leute sagen, ja, ich habe den Ruf, nicht in die Mission zu gehen. Und dann frage ich, ja, worauf wartest du? Und dann wissen sie es nicht. Die wissen nicht konkret, worauf sie warten, aber sie haben das nicht. Und es ist so ungefähr, der Bus, auf den man nicht wartet, der kommt nie. Und deswegen dachte ich, da sollte ich mal in die Bibel schauen und in unser Leben und so. Und so ein bisschen im Rückblick einmal genau dieses Thema ansprechen. Und in allererster Linie können wir sehen, dass Gott Leute sucht. Er ist, Er ist auf Mitarbeitersuche. Und das sehen wir im Hesekiel Kapitel 22. Da geht es darum, dass Gott sagt, ich suchte einen Mann. Hesekiel 22, Vers 30. Der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten möchte, für das Land, auf das ich es nicht verderbte. Aber ich fand keinen. Also Gott sucht. Dann finden wir weiterhin im Jesaja Kapitel 59, Vers 16, da sah ich, dass kein Mann da war und kein Vermittler. Und das hat ihn gewurmt. Und dann, passend zu dem Lied, das wir gesungen hatten, Jesaja Kapitel 6, da, nachdem Gott das Ohr Jesajas mal hat, sagt er, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Da sehen wir, Gott sucht Mitarbeiter. Als nächstes, Gott macht Werbung. Und normalerweise Leute, die durch die Schule gegangen sind, die kennen das mit der Werbung. Da gibt es ein gewisses Prinzip, da gibt es eine gewisse Formel. Und diese Formel, kommt mit vier Buchstaben, die AIDA-Formel. Und das geht dann eben, es kommt aus dem Englischen, das heißt es Attention, Interest, Desire und Action. Und auf Deutsch würde es dann eben damit zu tun haben, dass Achtung, ein Interesse soll geweckt werden, ein Drang soll erzeugt werden und dann eine Aktion stattfinden. Also die Werbung zielt ja darauf hin, dass man etwas kauft oder etwas macht, was einem da vorgestellt wird. Und ist ja meistens so, das Erste, was bei dem Achtung, da wird dann oft ein großes Bild oder knallige Farben oder laute Musik, denn das soll dann irgendwie unsere Aufmerksamkeit wecken. Und das soll den Menschen eben aus seiner Routine rausziehen und dass er dann erstmal hingelenkt wird. Dann wird das Ganze mit einem schönen Bild oder mit einer verbunden oder mit dem Produkt, dass man sagt, ja, worum geht's denn hier? Und das soll dann das Interesse wecken, ja, worum geht's hier? Ich habe jetzt dieses knallige Bild gesehen, jetzt will ich mal schauen, was wollen die damit, wofür machen die da Werbung? Und dann soll der Wunsch erzeugt werden, ja, das will ich haben. Und das wird dann meistens dadurch gemacht, dass irgendein Slogan da ist, angenehme Sache wird gesagt oder geschrieben oder ein Bild ist da, das dann eben die Leute anzieht, sagen, ja, genau das will ich auch haben. Das weiß man zum Beispiel, dass zum Beispiel Zigaretten sehr lange Zeit mit irgendwelchen Cowboys da unterwegs waren, dann hat man gesagt, ja, die Freiheit will ich auch haben, auch wenn es nicht wirklich am Ende das war. Und dann am Schluss natürlich soll das Ganze dahin führen, dass jemand das Produkt dann sieht und dann sagt, jawohl, das suggeriert mir irgendwie ein gutes Gefühl, das kaufe ich jetzt. Und in der Bibel finden wir ein paar Beispiele, wo Gott genauso mit seinen Dienern vorgegangen ist. Und zwar, wenn wir das im Leben Moses sehen, wenn Mose in der der musste aus Ägypten weglaufen, weil man ihm nach dem Leben getrachtet hatte. Und dann geht er mit den Schafen an den Rand der Wüste und auf einmal unterbricht Gott seinen Alltag. Auf einmal brennt da ein Busch. Und das lesen wir im 2. Mose Kapitel 3, da Vers 2 heißt es, da erschien ihm der Engel Jahwes oder der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusch und er sah, und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Also da passiert was, das lenkt ihn dann hin. Dann sagt Mose, ja, ich will doch hinzutreten und dieses große Gesicht sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Da sehen wir ich habe Interesse an der Sache, ich will mir das mal etwas genauer anschauen. Und dann geht er dahin und dann erzählt Gott Mose, passend zu dem Bild des brennenden Busches, dass sein Volk eigentlich am Verbrennen ist und er erhält es in Ägypten. Dem geht es schlecht, seinem Volk. Und er versucht in Mose den Wunsch zu erzeugen, Herr, ich will da was für dich machen. Ich will gehen und da sagt Gott ihm sogar, und nun gehe hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, dass du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten herausführst, in Vers 10 im zweiten Buch Mose. Und nach langem Widerstand kommt dann die Aktion zustande, dass wir dann lesen im Vers 18, Mose ging hin zu Jethro, seinem Schwiegervater, und sprach, lass mich doch gehen. Also da sehen wir, dass die Werbung Gottes dann eben funktioniert hat. Wir sehen etwas Ähnliches mit Paulus. Wir haben eine Zusammenfassung im Kapitel 22, wo Paulus selbst erzählt. Und zwar erzählt er da von seiner Bekehrung, als er nach Damaskus ging. Und Vers 6 sagt er, es geschah mir aber, als ich reiste und Damaskus nahte, dass um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein großes Licht mich umstrahlte. Also der war unterwegs und auf einmal, ich meine, zu Mittag ist die Sonne schon hell, aber da kommt noch etwas viel Helleres. Und das macht ihn aufmerksam. Das nimmt ihn ein bisschen aus der Routine gerade heraus. Und nachdem er das sieht, da hört er auch eine Stimme, und die sagt, ja, Saul, was verfolgst du mich? Und der Saulus, der hat jetzt bekundet sein Interesse und sagt, ja, wer bist du? Und der Herr Jesus sagt ihm, ja, wer ist? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und gleich danach sehen wir den Wunsch von Paulus. Er war ja schon eifrig unterwegs, Gott zu dienen. Und dann sagt der Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und im vorherigen Kapitel, oder in einigen Kapitel vorher, Kapitel 9, da erzählt Lukas, dass er, nachdem er dieses Erlebnis hatte, fand man ihn sofort bei der Arbeit. Er erzählte von in den Synagogen, dass der Herr Jesus der Erretter ist, der Gottes Sohn ist. Es steht geschrieben, Apostelgeschichte 9, Vers 20, alsbald predigte er in den Synagogen Jesum, dass dieser der Sohn Gottes ist. Ja, jetzt wird es ein bisschen persönlich. Das ist ein Bild von unserer Familie. Ich bin der Christian, ich bin mit Elisabeth verheiratet, ich bin Krankenpfleger von Beruf. Lise ist Kinderpflegerin, wir haben zwei Söhne. Philemon ist der Ältere und Joel der Jüngere. Und unser Philemon, der ist schon seit 2 Jahren verheiratet. Und das ist unsere Schwiegertochter Tegan, die ihr da seht. Und jetzt mal ganz, wie man so sagt, ganz kurz und knackig, was wir glauben. Und der Glaube ist ja mal immer die Grundlage des Handelns. Das, was man glaubt, das macht man ja. Und wir glauben, dass die Bibel wahr ist und dass auf dieser Erde, dass die Menschen auf dieser Erde die Weichen stellen, wo sie auf immer nach dem Tod sein werden. Das macht die Sache ernst. Dass Jesus als der Sohn Gottes stellvertretend für die Menschheit gestorben ist. Und jeder Mensch, der nicht an den Herrn Jesus glaubt, der ist auf dem Weg in den Feuersee. Das ist ein sehr schlimmes Ende und ein schlimmer Zustand. Und wir als Kinder Gottes, als Christen, haben diese Botschaft gekriegt und sollen sie austeilen. Und hier geht die Werbung weiter, wie sie in meinem Leben dann gewirkt hatte. Gott hat mich durch viele unterschiedliche Begegnungen und Bücher immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass er Leute braucht, die mit ihm mitarbeiten, um Leuten, die anderen Menschen die Errettung anzubieten. Nicht und zuletzt, da ist ein Buch ganz links, das ist ein Buch vom damals noch EBV, jetzt heißen die GFC, Gemeinde für Christus in Süddeutschland, und das heißt Eine offene Tür in Papua-Neuguinea. Und das hatte ich schon als Kind, ich bin in Rumänien aufgewachsen, das haben ein paar Missionare, die da notlanden mussten zu der Zeit, weil ihr Flugzeug, also das Flugzeug ging kaputt, da mussten die in Rumänien landen, und da haben die das dann bei uns im Haus liegen lassen, und das war mit einer der wichtigen Bestandteile, dass ich das Buch gelesen habe und gesagt, Herr, das will ich machen. Na gut, man hat keine Möglichkeiten gehabt, und aber das Interesse war da, und dann hat Gott immer wieder, wenn ich von Missionaren gehört habe, immer wieder kam dieser Wunsch auf, ja, mach das. Und Gott hat gedrängt und hat gedrängt. Und es hat ein paar Jahre gedauert, und wir waren dann auch verheiratet und haben schon zwei Kinder gehabt. Und dann haben wir gesagt, Gott drängt uns, lass uns gehen. Und dann haben wir uns den Sprung ins Wasser so langsam gewagt, unter viel Gebet, muss ich sagen. Es war nicht einfach, aber im Nachhinein würde ich sagen, ich würde es wieder machen. Und dann sind wir nach England zur Bibelschule gegangen mit New Tribes Mission. In England heißen sie immer noch so. In Deutschland mittlerweile Ethnos 360. Und da haben wir dann Bibelschule und Missionsschule gemacht, weil gerade diese Mission sich damit beschäftigt, dass sie den Leuten, die eigentlich keine Chance haben, das Evangelium zu hören, eben diese Möglichkeit gibt. Also hier in Deutschland gibt es christliche Buchhandlungen, da gibt es ein Internet, kann man bei Amazon eine Bibel bestellen und lesen. Und man, wenn man will, kann man es in der Schule auch lernen. Und sogar an Abendschulen, wenn man es nicht geschafft hat, als Kind zu lernen. Aber da gibt es Leute, da gibt es die Bibel gar nicht in ihrer Sprache, und da gibt es auch keine Schrift für sie. Und eben das Aufschlüsseln der Botschaft, das ist die Aufgabe von New Tribes Mission. Und dann gab es eben theoretischen Bibelschulunterricht. Es gab dann auch Unterricht, Kulturstudium, dass man erkennt, wie passt die Botschaft Gottes eigentlich in jede Kultur. Und dann ein paar praktische Vorbereitungen, eben Überlebenstraining. Lautaufzeichnung war da auch dabei, denn andere Sprachen haben andere Töne, andere Laute, die sie machen, und da ist man sich nicht immer bewusst, dass die gerade einen anderen Laut benutzen, und das bedeutet dann was anderes. Kann ganz peinlich werden. Ja, ein paar Grundfertigkeiten, wie man mit ganz einfachen Dingen, ganz einfachen Werkzeugen umgehen kann, waren dabei. Und für mich war dann nachher noch ein Jahr Linguistik, also dabei, dass sich damit beschäftigt, wie kann man eine Sprache, wie kann man ein Alphabet für eine Sprache erstellen, wie kann man die Grammatik herausfinden, und das zielt dann eben darauf hin, dass man irgendwann einmal eine verständliche Bibelübersetzung hat. Und 2008 ging es für uns dann eben nach Papua-Neuguinea, und nicht wie die Deutsche Post es oft meint, dass es in Afrika liege. Das ist nördlich von Australien und östlich von Indonesien. Also wir haben schon Schulmaterial für unsere Kinder bestellt, und das landet dann irgendwann in Afrika, und dann hat sich die Post dafür entschuldigt, aber bekommen haben wir es trotzdem nicht. Dieses Land Neuguinea ist, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, gesegnet oder verflucht, aber es gibt über 820 Sprachen, manche Leute sagen 839, die Regierung, die hat schon 860 gezählt. Und das sind alles unterschiedliche Sprachen. Und das heißt, da ist sehr, sehr viel Arbeit. Es gibt zwar eine überbrückende Sprache, eine Handelssprache, die notdürftig angewandt werden kann, aber wirklich ganz, ganz tiefe Konzepte kann man über die Sprache ganz, ganz schwer vermitteln. Das ist so ein bisschen eine in der Karte auch zu sehen, wo New Tribes Mission da eben schon überall Dinge, also Arbeiten angefangen hat. Aber von diesen 800 plus Sprachen in diesen, also da gibt es etwa 200, unter 300, zwischen 200 und 300 Neue Testamente in den Sprachen. Also vom Linguistischen her gesehen ist da noch ganz, ganz viel Arbeit zu tun. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt nur noch wir zwei. Am Anfang waren unsere Kinder auch dabei. Aber jetzt sind nur noch wir zwei übrig geblieben, arbeiten für mit New Tribes Mission oder Ethnos 360 hier in Deutschland in Papua-Neuguinea. Meine Frau ist Kinderpflegerin, ich bin Krankenpfleger und da arbeiten wir von einer Missionsstation aus in der Unterstützung der Missionare, die an der ganz, ganz weit draußen gerade an diesem, an dem Punkt arbeiten, das Evangelium an den Mann zu bringen. Und Neuguinea ist ein ressourcenreiches Land, aber mit einer sehr schlechten Infrastruktur. Und so wurde es irgendwann mal notwendig, dass man auch medizinisch aufgrund, ja, das ist, haben wir ein paar Bilder gemacht von wie die Krankenhäuser manchmal aussehen. Manchmal ist es einfach nur eine kleine Hütte. Und selbst wenn sie neu gemacht werden, ist es immer noch die gleiche Mentalität, die man auch in den Krankenhäusern findet. Und damit die Missionare gesund bleiben können in ihrem Dienst, gab es eine Klinik, die wurde gegründet in den 90er Jahren. Und da sind wir ein Teil dieses Teams. Und das Team ändert sich dauernd. Und das ist eine Sache, da bitte ich euch, bitte betet dafür. Denn jeder, der reinkommt, bringt neue Ideen, bringt eine neue Chancen, aber auch Herausforderungen. Und das wechselt sich die ganze Zeit ab. Jetzt bin ich mal für ein halbes Jahr weg, danach gehe ich wieder zurück. Meine Kollegin ist auch hier, die wird dann mir dann irgendwann hinterherkommen, irgendwann im Dezember, habe ich gehört. Das ist, ja, und jedes Mal, wenn man dazukommt, bringt man eine ganz andere Dynamik wieder ins Team. Und das ist die ganze Zeit ein Hin und Her. Es ist auch Arbeitermangel, deswegen sucht Gott immer noch Leute. Und unsere Aufgaben sind hauptsächlich, also meine Frau ist administrativ sehr begabt und dann macht sie viel Administration in der Klinik und ich bin dann eben am Medizinischen beteiligt. Als Krankenpfleger heißt es, manchmal ist es ein sehr cooler Job, manchmal sehr abwechslungsreich, weil es die anderen nicht gibt. Zum Beispiel Röntgenassistenten, ist die Krankenschwester selber, die da die Röntgenbilder schießt oder im Labor selber das Labor auswertet. Also es ist ein sehr, sehr abwechslungsreiches Gebiet, aber manchmal wird es auch ein bisschen ermüdend, weil man dann überall gefordert ist, von Apotheke bis zu Gerätesterilisation oder eben Röntgen. Manchmal macht man auch Physiotherapie in einer gewissen Hinsicht und dann bis hin zu Flugbegleiter, wenn Leute wirklich so krank sind, dass sie entweder in Gefahr sind, die Augen oder eins ihrer Gliedmaßen oder das Leben zu verlieren, dann werden die dann nach Australien rausgeflogen und da sind wir dann auch als Flugbegleiter dabei. Das ist auch immer so ein bisschen eine kritische Sache, denn das ist ziemlich eng im Flugzeug und da muss der Patient recht stabil sein, bevor er da reinkommt. Also muss man abschätzen, wann man losfliegt. Normalerweise bin ich in der Klinik, aber es gibt auch manchmal Tage, da gibt es einen besonderen Auftrag. Und von einem der Tage möchte ich euch ganz kurz mal einen Überblick geben. Der schwarze Pfeil zeigt an, wo es hingehen sollte. Das ist vielleicht, 200 Kilometer oder so Luftlinie. Und da waren dann von den Missionaren und drei Leute krank und die sagten, du, es ist für uns billiger, wenn du reinfliegst, als wenn wir rauskommen. Und das könnt ihr dann auch gleich sehen, warum das so ist. Und da habe ich erst einmal die Informationen gesammelt, was könnte mich dort erwarten, dann diagnostisches Material gepackt und Medizin und was ich so dachte, dass es gebraucht werden könnte. Dabei muss man immer achten, der Hubschrauber kann nur eine gewisse Menge an Kilo fliegen, an Gewicht, und dann wird das so kompakt wie möglich gepackt. Dann bin ich in der Früh dann eben aufgestanden, bin in die Stadt gefahren zum Hangar und dann erst mal selber wiegen mit dem ganzen Gepäck. Das war das ganze Gepäck, das ich mitgenommen hatte da. Und dann mussten wir erst mal warten, denn das Wetter war nicht so gut. Und wenn die Wolkendecke zu tief hängt, dann kann man mit dem Hubschrauber dann auch nicht sicher fliegen. Und wo die Wolken sich dann gehoben hatten, dann ging es dann los. Und hier ein kleiner Einblick. Ich sitze jetzt hier im Hubschrauber und habe dann immer wieder abstandsweise gefilmt. Auch ein Hubschrauber muss die Startbahn nehmen. Und ihr seht, wie die Wolkendecke recht tief hängt. Und dann fliegen wir unter den Wolken. Und dann, wo es dann eine Lücke gibt, dann über die Wolken drüber, weil wir müssen über die Berge. Und das ist dann immer besser, wenn man über den Wolken ist, wenn man über die Berge fliegt. Dann kann man zumindest sehen, wenn die rausschauen, die Spitzen. Und auf der anderen Seite der Berge geht das Spiel gleich wieder weiter. Man sucht sich ein Fenster und dann geht es wieder unter die Wolken. Und ihr seht, da gibt es ganz viel Grün, aber wenig bis gar keine Straßen. Also in dem Bereich eben keine. Warum? Da gibt es ein kleines Binnendelta oder ein Sumpf. Und in dem Sumpf, da bauen die Leute ihre Häuser auf die Hügel, die in der Regenzeit hoffentlich nicht überschwemmt werden. Da könnt ihr zum Beispiel ein solches Haus sehen. Und so leben auch die Missionare dort mit den Leuten. Sehr schwer, da eine Straße durchzubauen, auch weil ganz viele Bäume in diese Flüsse reinfallen und dann verstopfen die und dann dann bewegt sich der Flusslauf. Und daher weiß man nie, wie der Fluss nächstes Jahr läuft. Hat uns schon mal eine Landebahn gekostet, da der Fluss plötzlich durch die Landebahn durchgezogen ist. Und das ist die Mühe, die man sich macht. Hier fliegen wir dann auf den Hügel zu, wo dann die Missionare ihre Häuser haben. Und dort angekommen, sagte mir dann der Pilot auch gleich, wir haben eine Stunde, das Wetter hält nicht. Und Stress und Gründlichkeit ist ja immer sind immer so Feinde. Und dann ging es los, erst einmal ganz viel Blut abnehmen, bei drei Patienten, zwei waren es, beim einen Diagnose stellen und dann die nächste Patientin braucht etwas Blut abgenommen, um eine Verlaufskontrolle zu kriegen. Und dann war noch einer der Missionare, der eine Infektion hatte, die da eben in dem Fall noch eine Spritze gebraucht hat, nochmal durchschauen, ja, muss man irgendjemanden jetzt mitnehmen, kann man sagen, okay, ihr könnt hier bleiben, wie ernst sind die Sachen. Gott sei Dank war es dann wirklich so, dass alle da bleiben konnten, aber man muss dann immer denken, die sind so abgelegen, nehme ich die jetzt mit, wie viel Platz habe ich im Hubschrauber, was muss ich hier lassen, wenn ich sie mitnehme, ist es gefährlich, wenn ich sie mitnehme, muss ich vielleicht ein paar Tage hier bleiben und sie stabilisieren. Also es sind dann ganz viele Dinge, die man da erst einmal sich überlegen muss. Aber in dem Fall war alles wirklich sehr gut gegangen. Und dann wollten wir wieder losfliegen und dann haben wir festgestellt, es gibt keine GPS-Ortung für den Hubschrauber. Der Pilot sagt, ich weiß ja, wo ich hergekommen bin, ich fliege schon mal los. Und das ist auch eine Sache von Infrastruktur. Ja, man fliegt schon mal los und dann pendelt sich das ein. So ungefähr wie heute mit dem Beamer, da fliegt man schon mal los. Und dann pendelt sich das ein. Und Gott hat uns da noch nicht hängen lassen. Das ist dann tatsächlich auch gut gegangen. Irgendwann, bevor wir an die Berge hingekommen sind, da hat sich, haben wir dann auch eine Ordnung gekriegt und so. Ja, es gibt tatsächlich manche Orte, da gibt's auch Straßenverbindungen. Aber wir haben tatsächlich eine, das ist bei Menja, da bevorzugen wir immer noch das Flugzeug. Und ich möchte euch gerne zeigen, warum. Eine Straßenverbindung. Also wenn man so raus und rein fahren soll, das ist dann ein bisschen schwer, also am Gerät. Und da ist es dann immer noch günstiger und besser, wenn man mit dem Flugzeug reinfliegt. Das ist die Trockenzeit. Wenn es dann mal nass wird, dann braucht man da 5 Tage, dass man rausschwimmt, würde ich jetzt fast sagen. Ansonsten ist das eine Straße, wo man ja mit 5 Stunden rumkommt. Ja. Und im letzten Jahr hat es dann uns in der Umgebung dann auch ein bisschen erwischt. Da ist unser benachbarter Fluss dann über die Ufer getreten und hat dann so ziemlich alles mitgenommen, was es in der Nähe gab. Und da haben dann unsere Leute in der Nachbarschaft auch ein bisschen zu leiden gehabt. Und das ist dann wieder, ich sage mal, die Mission, das hat mir ein Pharmakologe, Hans-Martin Hirt, gesagt. Er hat gesagt, die Mission besteht aus 3 S. Soup, Soap and Salvation. Also das ist, man kann nicht einfach nur gehen und das Evangelium predigen. Da hängt doch tatsächlich, wenn man die Leute liebt, dann gibt man ihnen ja auch Hilfestellungen. Und das ist für uns auch so gewesen, nachdem wir auch gesehen haben, dass deren Hab und Gut so weggeschwemmt wurde und auch ihre Haustiere in Gefahr waren, ihre Gärten kaputt gemacht waren. Also die waren dann einige, die haben kein Einkommen geldmäßig. Und dann haben wir uns als Mission zusammengetan und Lizzie war da ganz stark drin beschäftigt, sehr gut als administrative Person dann eben, dass wir Reis und Fisch und Maggi-Würfel gekauft haben, also Dinge, die sich jetzt halten, die nicht gleich kaputt gehen und dass man den Leuten das dann in die Dörfer bringt, dass sie diese Zeit, wo ihre Gärten jetzt alle kaputt sind, überbrücken können, dass sie wieder anpflanzen können und dann wächst da wieder was und dass man dann eben da so aushilft. Und sonstige Aufgaben immer wieder, es ist Not am Mann. Und zum Beispiel in der Hauptstadt, da haben wir nur einen einzigen Mann, der auf einem Stützpunkt lebt. Und der brennt aus, wenn er die ganze Zeit da ist. Und dann hat man gesagt, du, der soll mal eine Auszeit haben, könnt ihr mal gehen und ihn da mal einfach ablösen. Und dann wird, es gibt halt nicht genug Leute, sonst würden wir 2 oder 3 hintun, dann kann der einen mal kurz einen Urlaub machen und sich, aber so wird man dann immer wieder rausgezogen und darf mal hier, mal dahin und dann findet man da auch wieder Dinge, die kaputt sind und dann repariert man die, je nachdem, wie Gott die Gaben ausgeteilt hat. Für uns dann aber auch wieder, man wird dann rausgenommen aus seiner Arbeit, aber da ist dann die Chance, da kann man auch wirklich sehen, die Schönheit des Landes, das will ich euch auch nicht vorenthalten. Papua-Neuguinea ist ein super schönes Land, wenn es auch manchmal ein bisschen rau zugeht. Und man sieht so Dinge, die man nicht jeden Tag sieht. Also Nemos Anverwandtschaft lebt noch und diese Nashornvögel, die sind immer ziemlich frech, die kommen einem ziemlich nah, die fliegen manchmal direkt vor einem vorbei, vor allem wenn man was zum Essen hat. Aber auch da ist es immer wieder, man kommt irgendwo hin und dann lernt man auch wieder andere Leute kennen, manchmal auch Gläubige. Hier waren wir zum Beispiel in Madag, Neuirland, heißt die Insel, und dann kamen wir hin und ich fliege immer mit einer kleinen Apotheke rum. Und da gab es dann ganz viele Leute, die sich mit Krankheiten rumgeschlagen haben. Also wochenlang, Kinder, die wochenlang nicht schlafen können, weil sie Krätze haben und das juckt und juckt und juckt und juckt und juckt. Und dann hat der ganze Haushalt Krätze. Und wenn man denkt, das sind 2 bis 4 Tabletten und es ist alles vorbei. Aber die haben es nicht. Und sie wissen es nicht. Und sie sind so weit ab vom Schuss. Und was aber auch immer sehr schön ist, wenn wir dann an solche Orte kommen, wo es dann schon Gemeinde gibt, dass wir uns dann hinsetzen und auch Jüngerschaft mit den Leuten machen. Also man setzt dich hin und fragt, wie geht's dir, was sind deine Schwierigkeiten, wie siehst du Gott? Und es ist echt bereichernd, einer Person zuzuhören, die aus ihrer Sicht den Glauben erzählt. Also die lesen die gleiche Bibel, aber das spricht, sie leben andere Situationen durch. Und es ist immer bereichernd zu sehen, wie sich Leute, wie Leute Mut finden durch die Bibel und wie sie auch sich wirklich an Gott klammern und so eine Freude finden inmitten dieser, ja, für uns gesehen Armut. Es ist jetzt vielleicht Armut, wenn man ans Geld denkt, aber die Freiheit, die die dort haben, da müsst ihr mal mit meinem Sohn reden, der ist nach Deutschland gekommen und der fühlte sich wie im Gefängnis auf einmal, weil man hier alles nicht darf, wie er das sagt. Auch das Andersartige, das will ich euch nicht vorenthalten manchmal, also das, was, wenn die Leute Fleisch wollen, zum Beispiel im Sepik, dann gibt es keinen Supermarkt, dann müssen die gehen und schauen, ob das Krokodil in der richtigen Laune ist, also die können das lesen, ob die Krokodile jetzt gerade angriffslustig sind oder nicht, und dann finden sie eins, das nicht ist, und dann wird das eben gejagt und an einen Stock gebunden und dann gibt es ein Festmahl und das wird dann geschlachtet und da wird alles davon verwendet und muss also schon sagen, es schmeckt schon gut. Und man wird so, wir sind jetzt mittlerweile an so 17, fast 18 Jahre jetzt in Neuguinea. Und da wird man irgendwann mal auch mit Teil der Leute und dann lernt man so zu kochen wie die, also zum Beispiel in der Erde mit dem Spaten kochen oder im Bambusrohr und es schmeckt gut. Also man muss ich schon sagen, man verändert sich auch seinen Geschmackssinn. Wir haben uns dann auch eingebracht mit den Nachbarn da. Das ist rechts zu sehen, also zweite von rechts ist Debbie, ist eine Witwe. Und Alleinerziehende haben es nicht einfach in diesen Kulturen. Und das in der Mitte ist ihre Tochter und die hat jetzt ihren Schulabschluss gekriegt und da haben wir mitgefeiert. Denn jetzt gibt es eine Chance, dass die Familie, also dass diese Tochter vielleicht einen Beruf kriegt, eine Anstellung kriegt und vielleicht doch auch mal ein wenig Geld nach Hause bringt. Und dadurch ist man nicht ganz so, sage ich jetzt einmal, an den Garten angewiesen, auch wenn der Garten die Hauptquelle, sage ich jetzt mal, für Nahrung und so ist. Ja, da kommen andere Verpflichtungen auf einen zu. Hier, es ist Onkel und Tante und die Nichten. Als wir nach Neuguinea kamen, wurden wir in eine Familie adoptiert und das sind die Kinder von meiner Adoptivschwestern und da, was das bedeutet, habe ich letztes Jahr erfahren, da wurden wir eingeladen zu einem Fest und da hieß es, du bist der Onkel, du musst mit bei der Brautpreisbestimmung machen, also sag mal, wie viel ist diese Frau wert? Und dann bin ich da in der Hütte mitgesessen und dann mussten wir aufzählen, was die ganzen Vorzüge dieses Mädchens sind und wie teuer das jetzt wird, wenn irgendein Mann jetzt diese Frau heiraten möchte, wie viel er da zahlen will. Gleichzeitig ist aber auch ein Schutz für dieses Mädchen, denn es wird dann gesagt, diese Frau kostet 30.000 China, zum Beispiel. Und dann heißt es, wenn irgendjemand sich was zu Schulden kommen lässt an ihr, das ist die Strafe. Also es ist nicht nur, dass man einen Preis festmacht, sondern das ist auch gleich ein Schutz für dieses Mädchen, wo, dass man sagt, okay, wenn irgendjemand sich an ihr vergreift, der spielt mit 30.000 China. Und das hat man dann nicht so einfach. Und also es ist eine zweischneidige Sache, aber es war ganz interessant für mich, mal einen Preis für einen Menschen mitzuwirken. Ne? Es ist interessant, in Sacharja sagt Gott, sagt mir mal, was bin ich euch wert? Und dann kommen am Schluss nur noch 30 Silberlinge zustande, also ein Sklavenwert. So wenig war es jetzt hier nicht. Andersartigkeiten, mit denen man umgehen muss, wenn getrauert wird, dann schmiert man oft sich selbst oder auch das Auto mit Erde ein, bevorzugt wird an die Erde, wo der Gestorbene vorher gewohnt hat oder so. Es tut dann so manch einem Deutschen weh, dass der Lack dann so mit so einer Masse da beschmiert wird. Aber das ist Kultur, das muss man aushalten. Und so kommt es dann, dass wir in vieler Hinsicht und mit vielen Leuten immer wieder auch Gemeinschaft haben und als Gruppe da mitarbeiten in der Mission. Da seht ihr ein Bild, wo mal, das waren mal die Deutschsprachigen. Ich denke schon, dass etwa ein Drittel bis zur Hälfte der Leute gar nicht mehr da sind. Das ist halt so auf dem Missionsfeld, da ist ein dauerndes Kommen und Gehen. Wir wünschten, es wäre anders, aber es ist einfach so, wenn man Gott um Muskeln bittet, dann führt er einen zum Gewicht erheben, dann wird trainiert. Und so ist bei uns auch. Wir wünschen, dass Leute da sind, aber dann gibt er uns die Freude, eben mit vielen Leuten Gemeinschaft zu haben. Manche kommen, manche gehen und so weiter. Und das Bild ist, habe ich mal aufgenommen, das sind Ameisen, die uns das Hundefutter geklaut haben. Und da dachte ich, genau so funktioniert Mission. Es ist, viele Leute denken, da geht ein Mann hin und er predigt. Es ist nicht so. Das Ding ist ein großer Brocken und der ist im Moment etwa 2 Meter über der Erde schwebend, festgehalten von diesen Ameisen. Und die tragen das alles hoch in die Bäume, wo sie ihre Nester haben. Und eine allein würde das nicht stemmen können. Jede Ameise hat so ihren Platz. Und manche laufen voraus und dann wird das so weitergereicht. Und genauso funktioniert Mission. Und deswegen hat jeder von den Gläubigen einen Platz. Und es geht wirklich um Leben und Tod. Es geht um eine Ewigkeit, wo es entweder dauernd Schmerzen gibt. Ich habe meinen Kindern das so erklärt, setz dich mal 5 Minuten auf die Herdplatte und dann hast du einen Vorgeschmack für die Hölle. Und keiner wollte es machen. Keiner wollte sich auf die Herdplatte setzen. Also zumindest war da gesunder Menschenverstand. Aber viele Leute verstehen nicht, dass die Hölle eigentlich so ein Brennen am ganzen Körper sein wird. Und keinen wird es interessieren. Der Ofen wird nicht ausgemacht. Und das ist schon mal grausam. Aber es gibt, deswegen ist die ganze Gemeinde dran, an dieser Sache zu arbeiten. Und rückblickend in die letzten 3 Jahre, da haben wir ganz viel Freude gehabt, sage ich jetzt einmal, insoweit, dass wir auch solche Dinge fertiggestellt gesehen haben. Hier zum Beispiel Biem, das ist eine Insel im Norden von Neuguinea. Im Juni dieses Jahr wurde das Neue Testament dort fertiggestellt und ein paar alttestamentliche Passagen. Und das wurde dann gefeiert. Und dann war das im Januar dieses Jahres war es der Fall in Wagi, in einem Stamm im Hochland. Und im Dezember war es in Dom, eine andere Sprache im Hochland. Und noch ein Jahr vorher war das eben in Simbari. Und es war sehr interessant, 2 von diesen Stämmen in Simbari und in Wagi, da konnte ich zurücksehen und sagen, da habe ich mitgearbeitet. Also mit Kultur oder mit Linguistik, an der Bibelübersetzung und so weiter. Die Missionare, die habe ich alle schon mal, sage ich jetzt mal, in der Klinik gehabt oder dass ich sie mal besucht hatte. Das fällt einem dann aber nicht auf, weil man so in der Arbeit ist. Und als wir von Wagi geredet hatten, kam einer von den Missionaren vorbei und sagte, danke, dass ihr uns da gehalten habt. Jetzt gibt's eine Bibel für die. Und das hat mir dann wieder so ein bisschen Aufwind gegeben, denn wenn man in der Unterstützung arbeitet, dann fühlt man sich immer, ich mache immer das Gleiche. Ist zwar spannend, Medizin ist spannend, aber ich wünschte, es wäre ein bisschen weniger spannend an den Missionaren. Aber schlussendlich ist es das, worauf wir hinarbeiten. Das ist ein junger Kerl aus dem Stamm der Mibu, und der hat sich hingestellt und hat gesagt, ihr könnt mich, filmen, ich bete mal ganz kurz. Und dann, ich finde es interessant, wie die Leute beten. Die lernen das ja nicht von, die hören zwar, wie die Missionare beten, aber ich finde es sehr interessant, wie die sich ausdrücken.
O Vater Gott, im Namen deines Sohnes Jesus sage ich guten Tag zu dir. Danke für deine Hilfe. Wir waren in unseren bösen Wegen, aber Jesus tat dies große Ding und wir wussten nicht davon. Dann sandtest du Missionare zu unserem Land und die lehrten uns dein Wort von Anfang an bis nach oben hin und zeigten uns so deine Straße. Und so möchte ich dir so sehr Danke sagen. Und nun feiern wir diese gute Nachricht mit großer Freude. Du hast bewirkt, dass wir dein Wort klar in unserer Sprache sehen. Ich sage dies zu dir im Namen deines Sohnes Jesus.
Ja, das war im Stamm der Mibu. Das war auch eine interessante Sache da. Waren unsere Jungs daran beteiligt, die Landebahn auszubessern. Da gibt es keine Steine da ganz oben im Gebirge und die brauchten eine Drainage für die Landebahn, weil die sonst immer weggewaschen wurde. Und dann sind die eine Stunde ungefähr bergab irgendwohin gewandert und haben Steine in den Rucksack gepackt. Das hat sie dann ein bisschen verlangsamt. Dann hat es 2 Stunden gebraucht, hochzuwandern und haben die dann ausgeleert. Und das haben die da, ich denke, für eine ganze Woche oder für 10 Tage gemacht. Haben dann per Hand im Rucksack über die Zeit über eine Tonne Steine aus dem Tal eben mal nach oben getragen. Ja, wenn die Jugend noch Energie hat, und die haben das total gefeiert und total genossen, das ist ihnen lange Zeit auch jetzt noch in Erinnerung, wo sie sagen, weißt du noch, da haben wir noch die Steine im Rucksack hochgeschleppt. Also manchmal ist es eben mehr für die Jungen, manchmal ist mehr für die Älteren da. Ja, warum machen wir das? Ich habe am Anfang auch gesagt, ja, es geht uns darum, dass wir glauben, dass die Bibel wahr ist. Und in der Bibel gibt es ein paar so Bibelverse, die mir immer wieder herausstechen. Und das eine wäre in Jesaja 49, da wird der Herr Jesus also als Retter der Menschheit eigentlich für Israel zuerst vorgestellt. Und dann sagt Gott, es ist zu wenig. Wenn du nur Israel retten solltest. Ich will dich auch zum Licht für die Nationen machen. Es ist so, als würde ich zum Bäcker gehen und ich gebe dem 100 Euro und ich nehme mir mal ein Brötchen. Und dann sagte er, du, das ist zu wenig, du musst dir noch mehr nehmen. Das, was du hingelegt hast, ist auch viel zu viel. Dann sage ich, ja, lass noch andere kommen, die sollen sich auch jeder ein Brötchen nehmen. Und so ungefähr hat das Herr Jesus das gemacht. Was er gezahlt hat, war so viel wert. Das war für Israel wäre zu wenig gewesen. Und deswegen, da sehen wir den Wert, und das haben wir in der vorigen Stunde gesehen, der Wert des Herrn Jesus ist unermesslich hoch. Und deswegen wollen wir das machen. Auf der anderen Seite ist es aber auch, wenn die Leute es nicht annehmen oder die Leute sich nicht zu Gott bekehren, dann ist es, sagt die Bibel, es ist schrecklich. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, Vers 31. Und mit Paulus sage ich da, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir die Leute zu überzeugen. Wir wollen niemanden überreden. Die Leute müssen sich selber entscheiden. Wir wollen sie aber überzeugen. Und wie Botschafter gehen wir und sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Aber zuerst müssen wir die Botschaft lesen können. Und Gott macht Werbung. Er wirbt auch heute noch bei uns. Hat er auch Werbung gemacht und durch seine Gnade konnten wir ihm bisher soweit folgen. Die Herausforderung ist immer, wie weit konnte er mit dir gehen? Die Ernte ist groß, Arbeiter gibt es wenige. Das hier ist mein Sohn, der sich gerade eine Kakaoschote aussucht. Das ist Kakao, das da unten liegt. Und da seht ihr, die Ernte ist groß. Was meint ihr, warum da so viel Kakao liegt? Es gibt 3 Probleme. Erstens, Kakao wird von der Feuerameise bestäubt. Das tut weh, Wenn die beißen, das tut richtig weh. Zweitens wächst Kakao oft unter Kokosnüssen, Kokospalmen. Wenn so eine Kokosnuss runterfällt, das ist nicht unbedingt mit dem Volleyball zu vergleichen. Und drittens, in den Kokosnussschalen, da sammeln sich gerne Giftschlangen. Das ist diese kleinäugige braune Schlange, nennt sich die. Das heißt so, die Schlange, die hat keinen eigenen Namen. Und die sind ganz giftig. Und da seht ihr, Kakao ist eigentlich süß. Das, was ihr in der Schokolade so esst, das sind die Kerne. Also Kakao ist so, als würde man einen Apfel nehmen, einen ganzen Apfel wegschmeißen und die Kerne nehmen. Das kriegt man, so kriegt man die Schokolade. Aber Kakao schmeckt eigentlich richtig lecker, ist richtig süß. Und mein Sohn will sich eine holen. Und es gibt viel davon. Und genauso ist es mit der Mission. Es gibt viel davon. Es kann aber gefährlich werden. Und deswegen hat der Herr Jesus auch gesagt, ich sende euch wie Schafe, mitten unter die Wölfe. Es ist nicht ein Spaziergang. Aber am Ende ist es wert. Ich könnte fast wetten, dass fast keiner von euch hier je Kakao, Fruchtfleisch gegessen hat. Es sei denn, ihr wart wirklich mal in den Tropen. Denn was wir kriegen, ist meistens nur die Schokolade, nur die Kerne. Aber das Fruchtfleisch ist lecker. Es ist so Banane und Ananas und ein bisschen Zitrone mit Birne. So ungefähr würde ich es jetzt beschreiben. Also es ist wirklich ein ganz spezieller Geschmack. Und so ist auch Mission eine süße Frucht. Aber es ist nicht ohne Schmerzen. Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz von einem Freund, der war ein Zauberlehrling, und da möchte ich euch gerne sein Zeugnis, so was er sagt, weitergeben. Ganz kurzen Film hier.
Überall um uns herum in dem Tal leben die Chemiogeister, vor denen wir uns fürchten. Mein Vater lehrte uns, dass die bösen Geister lebendig seien und uns überall umgeben. Darum bauten wir unsere Häuser hoch in den Bergen. Wir wollen nicht, dass die Geister in unsere Häuser hineinschauen, um uns zu sehen und uns Krankheit zu bringen. Deswegen kleiden wir unsere Häuser innen mit Baumrinde aus. Wenn wir im Tal jagen, kommen wir so bald wie möglich wieder zurück. Wir nehmen auch immer einen Hund mit, um uns vor den Geistern zu schützen. Sei vorsichtig, pflegte mein Vater zu sagen, dass die Geister dich nicht fressen. Wir verstanden den Grund des Sterbens nicht, deswegen lebten wir in Angst. Mein Vater Alimbu tötete viele Menschen, von denen er dachte, dass sie böse Geister in sich leben hätten. Er glaubte, dass diese Menschen der Grund für Krankheit und Tod seien, deswegen tötete er sie. Ich folgte dem gleichen dunklen Pfad. Aber Gott erlaubte einer großen Krankheit in unser Dorf zu kommen und wir waren alle sehr geängstigt. Wir dachten, dass wir alle sterben würden. Drei Gräber gab es schon außerhalb meines Hauses, als Gott Jonathan und Janis sandte, um Medizin in unsere Münder zu tun. Zu unserem Erstaunen waren wir bald wieder fähig aufzusitzen und umherzuschauen. Wir waren nicht gestorben, sondern wir waren im Leben zugewandt. Dies machte mich willig zu hören, was der Ausländer zu sagen hatte. Wir luden sie ein, um uns Gottes Worte zu lehren und feierten mit einem Schweinefest. Gottes Geist kam und half meinem Herzen zu denken. Ich stellte fest, dass ich in Dunkelheit gelebt hatte. Meine Augen waren verblendet, mein Mund unfähig, die Wahrheit zu sprechen. Und meinem Herzen war der Weg zum Verstehen verstellt. Ich war gefangen wie an einem Schweineseil, festgebunden von Satan an die Pfade meiner Vorfahren. Jonathan hat einen neuen Pfad für mich geklärt, um ihm zu folgen. Aber in Wahrheit war es Jesus, der kam, um mich zu retten. Als ich die Botschaft von Jesus verstand und wie er starb, und war es so, als ob Jesus gekommen wäre und das Seil durchgeschnitten hätte, das mich festgebunden hatte. Ich war frei, seinem Pfad zu folgen. Ich verstehe nun, es gibt keinen anderen Pfad, nur den Pfad Jesu. So, nun habt ihr Pharaos Geschichte gehört. Betet bitte, redet zu dem Herrn und fragt ihn, ob ihr teilnehmen könntet an der Bemühung, diese Botschaft der Bibel an einen anderen Ort zu bringen, wo sie noch nie gewesen ist.
Ja, das ist für mich auch für euch die Herausforderung. Betet, wo kann euch Gott gebrauchen? Manche Leute denken, wie der Betriebsarzt, ja, du bist ja kein Theologe, du predigst nicht, du kannst kein Missionar sein. Mission ist Teamsache. Und in Neuguinea haben wir eben das Problem, dass wir ganz schlechte Infrastruktur haben. Ich kann nur für Neuguinea reden, aber es geht weltweit, gibt es ähnliche Situationen. Und deswegen kann ein normaler Maurer, was immer normal ist, also ich bin ja kein Maurer daher, aber ein Elektriker, ein Installateur, ein Arzt, die können alle Missionare sein. Wir sind im Moment gerade so auf der Kippe, unser Arzt ist ziemlich alt, kommt jetzt langsam an die 70 hin. Und das heißt, er kann nicht mehr lange bei uns in der Klinik sein. Wir hatten mal drei, jetzt haben wir einen und der ist gerade nicht da. Betet dafür, dass sich wirklich Ärzte finden, dass die Situation in Neuguinea mit dem die medizinische Situation sieht nicht aus, als ob sie besser werden wollte. Wenn ihr sagt, ja, Neuguinea ist mir zu weit weg oder so weiter. Meine Frau, die hat da hinten auf dem Büchertisch oder hinten zwei Tische ausgelegt mit ganz viel Material. Also diese Sache, dass man Leute erreichen will, und ihnen das Evangelium zugänglich machen möchte, die geht in der ganzen Welt. Ich sage nicht, komm zu Ethnos 360, mach oder nach Neuguinea oder so. Ich hoffe nur, dass Gott euch ein bisschen wieder mal den Blick geöffnet hatte, haben kann, dass Mission nicht nur etwas ist für, oh, ich gehe und ich predige. Was willst du predigen, wenn du die Sprache nicht kannst, wenn du die Kultur nicht kennst? Wie willst du da sein, wenn du keine Unterstützung hast, vor allem als Ausländer? Es sind so viele Hürden, die man nehmen muss, alleine um Land zu bleiben. Und vergesst nicht, betet für eure Geschwister, für die Einheimischen, dass die diese Not sehen und selber sich schulen lassen. Das ist eine ganz große Not in Neuguinea, Schulung. Die Leute, die haben keine Möglichkeit, sich selber in diese Richtung zu schulen. In der heutigen Zeit, ne, mit Internet und so weiter, schaut gern mal bei Ethnos 360 vorbei im Internet. Da gibt's ganz viele Ideen auch. Wenn jemand sagt, nee, das ist mir zu verrückt, einfach da reinzuspringen. Es gibt Kurzzeitreisen, da kann man vielleicht mal reinschauen und zu sagen, okay, ich bin mal interessiert, wie sieht es im Senegal aus? Und dann gibt es so Kurzreisen, da kann man einfach mal mitreisen und sehen, wie Mission da vonstatten geht. Und sicher nicht alles unbekannt für euch, aber ich hoffe, dass ich euch mal wieder ein bisschen diesen Bereich von Gottes Herzen ein bisschen wieder nach oben schwimmen hab lassen können. Und die Frage ist wirklich, wenn Gott macht weiterhin Werbung und wo kann er dich in seine Arbeit hineinwerben?